Es fällt mir schwer, das als Kunst zu begreifen. Ich sehe hier zwei selbsternannte Künstler, die unseren Haustieren die Langeweile in der Corona-Zeit vertreiben wollen.
Hunde und Katzen und wir nennen unsere Arbeiten Performance for Pets.
Ein Unterhaltungsprogramm für Haustiere. Und das im gebührenpflichtigen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Für mich hat entweder Corona den Verstand der Fernsehredakteure beeinträchtigt oder ich habe in diesen irrealen Zeiten den Bezug zu dem, was in unseren Tagen als Kultur deklariert wird, längst verloren. Corona. Um das Virus zu überleben, wird uns das normale Leben verwehrt. Ausgangssperre. Kontaktsperre. Leere Straßen. Eine unheimliche Stille. Nur der Regen hält sich nicht dran. In solchen Momenten und bei derartiger seltsamer Qualität des Fernsehprogramms bin ich froh, meinen alten Filmprojektor noch zu besitzen. Ein Filmprojektor ist wie eine Zeitmaschine. Er beamt uns in alte Zeiten, zu Momenten, die längst vergangen sind und die dennoch unser heutiges Leben mitbestimmen. Mal leise, mal laut. Beim Durchstöbern verstaubter Kisten stieß ich auf alte Aufnahmen aus der Zeit meiner Kindheit in der südlibanesischen Stadt Sidon. Aus Sidon stammt mein Vater. Dort verbrachten mein älterer Bruder und ich viele unserer Sommerferien. In Sidon soll der Kontinent Europa zu seinem Namen gekommen sein. Der Legende nach hieß die Tochter des phönizischen Königs von Sidon Europa. Zeus verliebte sich in sie. Er verwandelte sich in einen Stier und entführte die junge Frau. Es war Aphrodite, die später diesem Kontinent den Namen der phönizischen Königstochter gab. Europa. War das vielleicht der Grund, warum ich mich in dieser Kultur direkt nach meiner Ankunft sofort zu Hause fühlte? Meine Ankunft, das ist jetzt 44 Jahre her. Hier in Europa erkannte ich meine geistige Heimat. Und je mehr ich mich mit Europas Geschichte beschäftigte, desto stärker wurde meine Bindung zu diesem Kontinent. Ich vernahm Europa als einen Kontinent mit vielen Narben. Ein Kontinent mit einer langen und schwierigen Geschichte. Von den Kriegen der Germanen und Römer bis hin zur Verteidigung Wiens gegen die Osmanen. Europa war immer ein Kontinent, der eine Auseinandersetzung nicht scheute. Die Europäer waren stolz auf ihre Länder und verteidigten sie stets gegen Bedrohungen. Weder die Pest noch die spanische Grippe konnten Europa bezwingen. Durch den unaufhaltsamen Kampfeswillen wurde der Kontinent zur Weltmacht. Doch Europa ist mehr als ein kämpferischer Kontinent. Hier entstanden Demokratie, Philosophie, Ethik und Freiheit. Es waren die Europäer, die durch Industrialisierung die Menschheit aus der Armut holten. Es waren die Europäer, die sich weltweit für die Abschaffung der Sklaverei einsetzten. Es waren die Europäer, die mit der Aufklärung ein abergläubisches Zeitalter beendeten. Damit ist Europa die Wiege der modernen Zivilisation. Doch dieses Europa hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Die Menschen scheinen den schwierigen Weg, den dieser Kontinent gehen musste, vergessen zu haben. Heute plagt die Europäer ein schlechtes Gewissen und sie befinden sich in einer endlosen Rechtfertigungsschleife. Für ihre Hautfarbe, für ihren hart erarbeiteten Wohlstand und für ihre unbestrittene koloniale Vergangenheit. Dabei vergessen die Europäer, dass sie selbst und zwar jahrhundertelang Opfer von Sklavenhändlern waren, bevor sie selbst zu Kolonialisten wurden.
Weiße Sklaven zu besitzen, gehört fast schon zum guten Ton. Während die Verschleppung von Millionen Schwarzafrikanern nach Amerika gut dokumentiert ist, hat die Erforschung der Versklavung von weißen Europäern gerade erst begonnen. In ganz Nordafrika sind es wohl Hunderttausende, die für ihre islamischen Herren arbeiten müssen.
Wir glauben, dass gut 1 Million weiße Europäer in die Sklaverei verkauft worden sind. Aber das schließt natürlich nicht die mit ein, die ihr Leben bei den Angriffen der islamischen Korsaren verloren haben. Das waren wahrscheinlich doppelt oder sogar dreimal so viele. Wir wissen es einfach nicht.
Unter der Hand betreiben einige wenige Korsaren das Geschäft in ganz kleinem Stil noch eine Zeit lang weiter. Bis zum Jahr 1830, als Algerien von den Franzosen erobert wird. Erst sie befreien die letzten weißen Sklaven.
All das wollen die Europäer heute nicht wissen. Für sie steht fest, sie sind die Bösen und deshalb müssen sie sühnen. Aus diesem Grund und mit einem schlechten Gewissen behaftet, preisen sie ihren Kontinent als einen großen Freizeitpark für die ganze Welt, ohne Grenzen. Ohne Regeln, ohne Verpflichtung und eintrittsfrei für alle.
Wir wollen in einer Weltoffenheit leben. Wir wollen weltoffen sein. Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen und nicht Flüchtlinge. Deswegen danke, dass ihr hier seid. Ehrlich gesagt, das ist der schönste Tag meines Lebens.
Der österreichische Autor Werner Reichel beschreibt den heutigen Zustand Europas in seinem Essay Linker Ideologie-Funpark vor der Pleite sehr zutreffend. Im linken Freizeitpark kann jeder sein, was er möchte. Mann, Frau oder irgendein Zwischenwesen. Denn Geschlechter sind nur ein soziales Konstrukt. In einer konstruierten Welt ist alles ein Konstrukt, sprich Schein. Und in der Tat scheint sich dieser Kontinent in einen großen Freizeitpark verwandelt zu haben. Allen Besuchern und insbesondere Neuankömmlingen wird Narrenfreiheit garantiert. Hier können große und kleine Besucher im Freizeitpark alles sein. Pilot, Pirat, Rennfahrer, beliebiges Tier. Oder beispielsweise auch eine Fernsehkommentatorin, die die Aufforderung zur Integration der Neuankömmlinge kritisch und eher kontraproduktiv sieht.
Den Integrationsgipfel gibt es nun seit 15 Jahren. Und seitdem geht es vor allen Dingen um eines. Was die zu Integrierenden, also Geflüchtete und EinwanderInnen, leisten müssen, damit es gut läuft in dieser Gesellschaft. Ohne Zweifel ist Arbeit ein wichtiger Faktor für gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das Zusammenwachsen. Erst einmal sollte man eine grundsätzliche Haltung klären. Das Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland. Offensichtlich ist, was dieses Land plagt. Rassismus. Was wir brauchen, ist ein Paradigmenwechsel. Weg von Integration hin zu der Bekämpfung von Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Oder man kann auch im linken Freizeitpark als syrischer Flüchtling versuchen, Bundestagskandidat zu werden, der in einem Zeitungsinterview seine Absicht äußerte, die Inschrift am Reichstagsgebäude ändern zu wollen. Anstatt dem deutschen Volke soll stehen, allen Menschen in Deutschland.
Ich will mit meiner Stimme die hunderttausenden geflüchteten Menschen in dieser Gesellschaft in der deutschen Politik vertreten. Ich will mich für eine offene Gesellschaft einsetzen und gegen Rassismus einsetzen in der Politik. Ich meine, die Migration ist die Mutter dieser Gesellschaft. Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft und das muss endlich von der politischen Seite als ein Fakt gesehen werden und nicht mehr als ein Problem behandelt.
Um als Wahlvorschlag der Grünen beim Wahlleiter anerkannt zu werden, braucht Tarek Alaus allerdings noch die deutsche Staatsbürgerschaft.
Im noch florierenden Freizeitpark kann jeder werden, was er möchte. Ohne Ausbildung, ohne eine Prüfung abzulegen und ohne sich anzustrengen. Jeder im Freizeitpark ist ein Held und kann die schönsten Abenteuer erleben, ohne jemals in Gefahr zu geraten. Er weiß, es kann nichts passieren, denn im Hintergrund sorgen gesichtslose Sicherheitsingenieure durch regelmäßige Wartung für einen reibungslosen Betrieb aller Systeme im Park. Im linken Freizeitpark stehen nicht die Macher, sondern die Besucher an erster Stelle. Alle Freizeitparkbesucher sollen sich gleich fühlen. Alle sind gleich gut, gleich mutig, gleich lieb und gleich nobel. Die Macher, also jene, die im Hintergrund schuften, um den Park am Laufen zu halten, sind davon ausgenommen. Im Freizeitpark wird ständig gerettet, geholfen, gefördert und sich mit Unterdrückten solidarisiert. Besonders die Neuankömmlinge sollen sich willkommen fühlen und in den Fahrgeschäften wohlfühlen. Fahrgeschäfte zu konstruieren, reparieren und warten gilt unter den edlen Parkbesuchern, Einheimischen und Zugereisten, als minderwertige Tätigkeit. Sie möchten sich nicht mit realen, lästigen, sondern lieber nur mit konstruierten Problemen beschäftigen. Und so hat man im Laufe der vergangenen Jahrzehnte immer neue Berufs- und Betätigungsfelder erfunden, die zwar keinen volkswirtschaftlichen Nutzen haben, aber dafür gut zu einem ideologischen Spaßpark passen. So ist beispielsweise der Beruf des Gender-Experten hoch im Kurs. Der Freizeitpark wimmelt von sogenannten Gender-Wissenschaftlern.
Theresa und Daniel haben Gender Studies als Studiengang in München gewählt und beschäftigen sich wissenschaftlich mit Geschlechterdifferenzen und Rollenbildern.
Also es gibt ja nicht nur so Ideale männlicherseits und weibliche Ideale, so wie wir sie jetzt in Form dieser Magazine gefunden haben, wie sie in den Medien stark repräsentiert wird, sondern es gibt queere Formen von Geschlechteridentität.
Auch der Beruf der Sozialarbeiter und kultursensiblen Mediatoren, die beispielsweise den Flüchtlingen das Daten mit deutschen Frauen beibringen, ist ebenfalls ein gefragter Beruf im linken Funpark.
Auch so kann man Migranten helfen, indem man ihnen Tipps zum Frauenkennenlernen gibt. Dieser Meinung ist Dating-Coach Horst Wenzel, der hier in Dortmund-Syrien zeigt, warum sie noch keine Freundin haben und wie sie eine bekommen könnten. Jamal hat seine Meinung schon gebildet, an den deutschen Frauen liegt's, denn die sind rassistisch und deshalb hat es beim Kennenlernen noch nicht so geklappt. Die deutschen Frauen sind schon ein bisschen rassistisch. Sie wissen nicht.
Oh ja, der Kampf gegen Rassismus wird im linken Freizeitpark großgeschrieben. Alle und vor allem die einheimischen Parkbesucher kämpfen mutig gegen rechts. Die Nazi-Geisterbahn ist eine der beliebtesten Attraktionen im europäischen Freizeitpark.
Omas, Omas, uns braucht das ganze Land. Wir kämpfen für die Kinder und machen Widerstand.
Rollenspiele sind hier sehr gefragt. Die beliebteste Rolle ist die des Opfers. Deshalb sind die Linken stets auf der Suche nach irgendeinem Opfer unter den Parkbesuchern, um es zu huldigen, zu verteidigen und zu rehabilitieren.
So geht es auch den Geflüchteten, die in Deutschland neu ankommen. Sie haben oft Schlimmes erlebt und viele bleiben mit ihren Sorgen allein.
Deutschland! Wir haben es satt! Deutschland! Es ist genug! Angela Merkel! Wir haben es satt mit dieser systematischen Diskriminierung, die in diesem Land seit Jahren vorgeht. Ihr habt eure Knie auf unsere Herzen und das reicht jetzt.
Und weil zu jedem Opfer ein Täter gehört, muss das Personal, also die arbeitende Bevölkerung, die Täterrolle übernehmen. Schließlich muss irgendwer der Täter sein und dafür sorgen, dass die Opfer immer gut versorgt werden und ihren Spaß haben. Wer vom Personal mitmacht und im Hintergrund bleibt, gilt als links, weltoffen und progressiv. Und wer sich dagegen stellt, bekommt mit Hilfe der Medien den staatlichen Stempel eines rechten, ewig gestrigen, rückwärtsgewandten und nicht selten eines Rassisten.
Die Gegner demonstrieren wegen neuer Lehrpläne, verbreiten Hasskommentare und hyperventilieren in Talkshows, wie die Journalistin Birgit Kelle.
Wir gendern quasi die Sprache, wir zensieren einzelne Worte, weil immer irgendjemand gerade beleidigt.
Sowohl die CSU als auch die AfD fordern in ihren Grundsatzprogrammen, die Gender Studies komplett abzuschaffen. Sie wettern gegen das Gender Mainstreaming, die Gleichstellungspolitik und warnen vor sexueller Umerziehung.
Toleranz wird im linken Freizeitpark großgeschrieben. Doch die Toleranz der Toleranten hört auf, wenn sie kritisiert werden. Wer vor realen Problemen warnt, gilt im Freizeitpark als Spielverderber. Probleme wie beispielsweise Islamismus sind für die Linken nicht oder kaum existent. In den letzten Jahren fragte ich mich immer wieder, wie es den Linken in relativ kurzer Zeit gelingen konnte, Europa und vor allem Deutschland so stark zu dominieren. Und wieder fand ich einen Erklärungsversuch beim Autor Werner Reichel. Er schreibt, die Erfolgsstory der Linken begann nach dem Zweiten Weltkrieg.
These are the best soldiers in the world. And along this length of Berlin Street, the only remaining border crossing between the Soviets.
Europa war eine von der Supermacht USA abgesicherte Zone mit homogener Bevölkerungsstruktur und kaum globaler wirtschaftlicher Konkurrenz.
4711, weltberühmt durch Qualität.
Jugend und 4711, die gehören zusammen. Beides ist Frühling, beides ist Frische, beides ist unbeschwerte Lebensfreude.
Es herrschte überall Frieden, Wohlstand und Wachstum.
Die 37. internationale Automobilausstellung auf dem Frankfurter Messegelände wurde in Anwesenheit von Bundespräsident Heuss und Wirtschaftsminister Erhard eröffnet.
Im Schutz funktionierender Wirtschaftsstrukturen, die zu einem beinahe vollständig sorglosen Alltag führten, konnte die Ära der Infantilisierung beginnen und unbemerkt gedeihen. In dieser neuen Überflussgesellschaft entstand nun die sozialistische 68er-Bewegung.
1968, in einem Jahr weltweiter Jugendproteste, rebellieren auch in Deutschland die Studenten unter ihrem Wortführer Rudi Dutschke.
Der Staat zeigte sich unnachgiebig, da die radikale Bewegung die gesamte politische Ordnung umstürzen wollte.
Dieser Rudi Dutschke ist der bekannteste Wortführer jener radikalen Studenten, die nicht nur Westdeutschlands Hochschulen reformieren wollen, sondern unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen.
Die 68er erkannten mit Rudi Dutschke, dass ihre Ziele durch eine schnelle Revolution nicht zu erreichen sind.
Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Bewusstwerdung bei weiteren Minderheiten in und außerhalb der Universität, in Schulen, Berufsschulen, auch in Ingenieurschulen, in technischen Universitäten und schließlich in Betrieben, gerade wo Arbeiter um ihre Arbeitsplätze bangen. Der Prozess der Veränderung geht über diesen Weg des, wie ich es mal genannt habe, des langen Marsches durch bestehenden Institutionen, in denen durch...
Einige Sozialisten glaubten, dass diese Strategie, der lange Marsch durch die Institutionen, zu lange dauere oder nicht funktionieren würde. Es entstand die linksextreme Rote Armee-Fraktion, die RAF.
Terror in Deutschland. 3 Jahrzehnte hält die Rote Armee-Fraktion die Bundesrepublik in Atem. Mit Anschlägen, Entführungen, Morden. Eine kleine Gruppe linker Rebellen im Kampf gegen den Staat.
Auch hier zeigte sich der Staat standhaft und beugte sich nicht dem Terror der RAF.
Der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten. Alle Polizei- und Sicherheitsorgane, die seit Wochen und Monaten ihre ganze Energie auf die Fahndung nach den Mördern von Siegfried Buback und Jürgen Ponto wenden und die seit heute Abend mit aller verfügbaren Kraft das Verbrechen in Köln aufzuklären und der Täter habhaft zu werden versuchen, sie haben deshalb die uneingeschränkte Unterstützung der Bundesregierung und ebenso meine sehr persönliche Rückendeckung.
Wir schalten um auf
die Grünen. Die arbeiten für eine gesunde Umwelt.
Wir müssen auch in alle Parlamente, um schlechte Gesetze zu verhindern, bessere zu machen und die Bürger ausreichend zu informieren.
Die einzige Alternative.
Die Grünen.
Mit der Gründung der Grünen durch Sozialisten, Kommunisten, Maoisten und ehemaligen Weggefährten Rudi Dutschkes 1980 und ihren Einzug in den Bundestag 1983 setzte sich die Doktrin des langen Marsches durch die Institutionen fort. Der Staat soll nun mit friedlichen Mitteln übernommen werden.
In Hessen wurde der frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen, Josef Fischer, am Nachmittag als neuer Minister für Umwelt und Energie vereidigt. Damit ist die erste rot-grüne Landesregierung der Bundesrepublik perfekt.
Rot-grüne Christsterne auf allen Abgeordnetenplätzen sollten die neue Koalition symbolisieren. Aber die Parlamentarier von CDU und FDP waren alles andere als in Weihnachtsstimmung.
Ein Jahr später, 1986, mahnte Franz Josef Strauß in einer dramatischen Rede, den kometenhaften Anstieg der Grünen unbedingt stoppen zu müssen.
Wenn diese Bundesrepublik Deutschland einen fundamentalen Richtungswandel in Richtung Rot-Grün vollziehen würde, dann wäre unsere Arbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen. Dann wäre das Schicksal der Lebenden wäre ungewiss und dass die Zukunft uns, die kommenden Generationen, ihr Leben würde auf dem Spiele stehen. Das ist es, was wir unseren Wählern sagen müssen. Und das geht weit über kleinliche Mäkeleien hinaus in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, in der Umweltschutzpolitik und in welchen politischen Bereichen auch immer. Wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger, bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und zwei Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden.
Mit dem Tod von Franz Josef Strauß, zwei Jahre später, 1988, verschwand ein erbitterter Gegner der Sozialisten von der politischen Bühne. Dem Ausbau des linken Freizeitparks stand nun nichts mehr im Wege.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung.
Die deutsche Einheit ist um Mitternacht vollzogen. Die Freiheitsglocke läutet eine neue Epoche deutscher Geschichte ein. Die Glocke trägt die Inschrift.
Die Einheit Deutschlands markierte das Ende des Kalten Krieges. Europa und somit auch Deutschland war nun auf sich allein gestellt. Die Amerikaner haben sich von Europa ebenso wie die Russen zurückgezogen. Mit der rot-grünen Bundesregierung, acht Jahre später, 1998, wurden Symbolfiguren der alten linken Bewegung nicht nur rehabilitiert, sondern sie bekamen auch Schlüsselpositionen in der Machtzentrale. Joschka Fischer wurde zum Außenminister. 1976 protestierte er für die RAF. Otto Schily wurde zum Innenminister. Lange Zeit war er der Anwalt der RAF. Jürgen Trittin wurde zum Umweltminister. Früher war er Mitglied des Kommunistischen Bundes. Schon damals begannen die Konservativen zu resignieren.
Stoiber, wieso sind Sie eigentlich in Hannover?
Weil heute mein Platz in München ist. Einigkeit und Recht und Freiheit ist ein so schönes Lied, das sollte man nicht verändern.
Der Linksruck in der Politik war nicht mehr aufzuhalten. Auch in den Medien war der Linkston nicht zu überhören.
Zeitgleich bei Gorleben. Die grüne Basis verhandelt nicht, sie handelt. Castor-Gegner besetzen Bahngleise. Schröders Polizei schreitet ein.
Ich schwöre.
Als im Jahre 2005 die CDU mit Angela Merkel in die Regierung gewählt wurde, hofften die Konservativen, die linke Übernahme von Staat und Gesellschaft stoppen zu können. Doch die Hoffnungen haben sich schnell verflüchtigt.
Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Es ist unsere historische Aufgabe, den Euro zu schützen. Was wir in diesen Zeiten für Europa und den Euro aufwenden, das bekommen wir um ein Vielfaches zurück. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Die Energiewende, die Euro-Rettung und die unkontrollierte Einwanderungspolitik unter Merkel unterscheiden sich inhaltlich kaum vom linksgrünen politischen Gegner. Denn um den linken Zeitgeist zu bedienen und um weiterhin an der Macht zu bleiben, hat die CDU nun linksgrüne Positionen übernommen. Damit bekam der linke Freizeitpark einen weiteren Aufschwung. Gute Laune ist im Freizeitpark das A und O. Besonders bei den grünen Begrüßungskomitees und ihren frisch gewählten kompetenten EU-Abgeordneten.
Hallo, da sind wir mal wieder, Jan und Ska aus Straßburg, live von der allerersten Sitzung der neuen Legislatur.
Genau, diese Woche haben wir sozusagen das ganze Parlament neu konstituiert und ein Präsidium gewählt.
Juhu!
Und
huch. Hey, Terry, was machst du denn hier?
Ich bin doch jetzt auch neu gewählter Abgeordneter.
Was geil!
Ja.
Noch herrscht eine heile Welt im Park. Alle scheinen sich nach dem großen Ziel, dem Ökosozialismus, zu sehnen. Doch wie jeder Sozialismus wird auch dieser scheitern. Und der linke Freizeitpark wird pleite gehen. Dann gibt es endlich wahre Gerechtigkeit. Denn dann sind wir endlich alle gleich. Gleich arm, gleich hungrig und alle gleichermaßen verzweifelt. Dann geht's wieder darum, worum es im echten Leben immer geht. Ums Überleben.
Demonstranten Deutschland! Wo demonstrieren?